Über dir geht's auf der Herr, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Mit einem der Schlussworte fast schon des Alten Testaments sind wir auch beim Schluss der Epiphanias-Zeit. Und zu diesem letzten Sonntag nach Epiphanias möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen im Namen des Gastgebers. Und im Namen dieses Gastgebers wollen wir auch diesen Gottesdienst feiern, nämlich im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lassen Sie uns beten mit Worten des Psalmes 37. Das ist die Nummer 720 im Gesangbuch. Ich würde Sie bitten, die eingerückten Teile mitzubeten. Befiehl dem Herrn deine Wege. Und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Bleibe fromm und halte dich recht. Der Herr hilft den Gerechten. Lasst Sie uns weiter beten. Himmlischer Vater und guter Gott, hab Dank, dass du uns heute Morgen hergeführt hast, damit wir dich noch besser kennenlernen und durch dieses Kennenlernen gestärkt werden für den Weg, auf den du uns in dieser Woche wieder führen willst. Du weißt doch, was wir mitgebracht haben aus der letzten Woche, was uns belastet, was uns Unruhe und Qual bringt. Auch das, wofür wir zu danken haben und das, was wir von dir bitten möchten. Das alles wollen wir in der Stille vor Gott bringen, wenn wir in der Stille mit und füreinander beten. Danke, himmlischer Vater, dass Gebet kein Selbstgespräch ist, sondern das Reden mit dem, der Himmel und Erde gemacht hat und dem nichts zu groß und nichts zu gering ist, dass er nicht darum besorgt ist und dabei seinen Leuten helfen kann. Danke, dass du uns liebst und danke, dass du gerne hilfst. Amen. Zur Schriftlesung dürfen Sie gerne wieder Platz nehmen. Zum Thema des Erscheinungsfestes, das heute zu Ende geht, passt das Wort der Schriftlesung aus der Johannes-Offenbarung, als Jesus Christus in besonderer Weise erscheint. Dort heißt es: Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel Patmos um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie die von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschen gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus dem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer ganzen Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Selig sind, die Gottes Wort bewahren und damit leben. Amen. Ach, bleib bei uns, wir singen vom Lied 246 die Strophen 1 bis 3. Das Predigtwort, das uns heute beschäftigen soll, steht im 10. Kapitel der Apostelgeschichte. Und ich möchte nacherzählen, was Sie dort sehr gerne auch noch einmal nachlesen können. Am Anfang, noch bevor sich alles das ereignet, steht ein Abschied. Jesus Christus, an dessen Erscheinen wir erinnert wurden in der Epiphaniaszeit. Jesus Christus beendet seine irdische Erscheinung und verabschiedet sich von seinen Schülern. Er wird sie wiedersehen und dann werden sie ohne Abschied zusammen sein. Aber bis dahin gibt es einen Auftrag, Ein Auftrag, der für seine Erscheinung sehr wichtig ist. Der Auftrag: Ihr habt mich kennengelernt. Ihr habt von mir gehört. Ihr habt festgestellt, dass ich der Weg bin zu Gott, zum Schöpfer des Lebens und damit zum Leben selber. Ich gebe wahres Leben. Ihr habt gesehen, wie ich Kranke geheilt, wie ich sogar Tote auferweckt habe. Und ich habe euch auch erklärt, warum ich das alles getan habe, nämlich um euch zu zeigen, dass ich jedem, der mir vertraut, die Auferweckung schenke zu einem Leben ohne Not und Tod. Wenn ich wiederkomme, dann wird euch dieses Leben ewig und für immer offen stehen. Doch, ihr Schüler, das sollt ihr nicht für euch allein behalten, was ihr begriffen habt und was ich euch erklärt habe. Ich möchte, dass möglichst viele Leute da einmal mit dabei sein können. Alle sind eingeladen. Und darum seid ihr jetzt meine Zeugen. Sagt das alles weiter, was ihr bei mir gesehen habt und was ihr von mir gelernt habt. Menschen aus allen Völkern, von überall her, sollen von mir und darum auch von meiner Einladung hören. Na also, dann nichts wie los, könnten und sollten diese 12 Schüler jetzt denken. Sie gehen auch sofort los. Sie sind wirklich Feuer und Flamme. Sie sind beneidenswert begeistert, weil sie eine Auferweckung erlebt haben, mit dem Auferstandenen gesprochen haben. Das große Thema dieser Zeit damals, die Hoffnung, dass Gott seinen Leuten über den Tod hinaus beisteht, sie aus dem Tod herausholen kann und auf ewig aller Not und aller Sorge entreißen kann, diese Hoffnung hatten sie jetzt als erfüllt erlebt. Denn sie waren mit dem auferstandenen Jesus Christus zusammen gewesen. Und jetzt waren sie Augenzeugen dieser Auferstehung. Und das erzählen sie auch weiter. Mit strahlenden Augen sind sie unterwegs. Aber, und das ist der Schönheitsfehler bei der ganzen Geschichte, sie erzählen wohl begeistert weiter, aber ausschließlich den Menschen gegenüber, die wie sie auch zu Israel gehören. Und da erleben sie dann voller Freude, dass sich Tausende mitreißen lassen von ihrer Begeisterung und so von ihr ergriffen werden, dass sie die Kraft gewinnen, das auszuhalten, wenn Leute das nicht hören wollen und sie, wie man heute sagen würde, mobben oder sogar ins Gefängnis bringen oder sogar töten. Ganz Israel soll es hören. Dein Retter, dein Messias ist da. Der Retter, auf den ihr voller Sehnsucht gewartet habt, das ist dieser Jesus Christus. Und der lädt euch nun ein, ihm zu vertrauen. Kommt und seht, wie Gott sein Versprechen aus der Heiligen Schrift vor euren Augen einlöst. Das ist eine gute Einladung und viele folgen ihr. Aber was diese 12 ersten Jünger, Schüler auf Deutsch, betrifft, sie lassen es dabei bewenden, diese Einladung zu Jesus ausschließlich und nur an Menschen auszurichten, die in der Tradition Israels stehen. Für sie bleibt selbstverständlich, was jahrhundertelang selbstverständlich war. Gott hat ein Volk ausgewählt aus der Menge der Völker. Und diesem Volk allein zeigt er sich. Diesem Volk allein macht er seinen Willen bekannt. Der große Vorzug von Israel vor allen anderen Völkern, denen ihr Schöpfer letztlich verborgen bleibt und die sich ihre Götter deshalb selber basteln müssen. Das Volk Israel allein erlebt den lebendigen Gott und wird von ihm geführt und versorgt. Und Gott schreibt mit diesem Volk Geschichte. Diesem Volk verkündet er durch seine Propheten den kommenden Retter und die Auferstehung in Gottes neue Welt. Dass Gott sich jetzt auf einmal allen Völkern zuwenden möchte. Dass Gott jetzt auf einmal möchte, dass alle Völker von ihm erfahren, von ihrem Schöpfer erfahren. Dass er möchte, dass Menschen aus allen Völkern beschenkt werden mit seiner Liebe und mit dem wahren Leben, das er gibt. Dass er darum die Jünger nicht nur zu Israel, sondern zu allen Völkern schickt, um erstmalig Menschen aus allen Völkern die Tür aufzumachen für Gott, das kommt diesen Zwölfen überhaupt nicht in den Sinn. Das kann doch nicht sein. So ist die Situation in Jerusalem. 85 Kilometer entfernt davon, in Caesarea. Eine Stadt, benannt zu Ehren der römischen Kaiser, fast im ganzen Land. Denn hier haben sich die Römer eingerichtet und die Stadt vollgestopft mit alledem, was sie von zu Hause gewohnt sind, was ihnen lieb und teuer ist und was sie auch in der Fremde nicht vermissen möchten. Also ihre Hamburger-Lokale, ihre Baseballstadien und diese ganzen Dinge, die es nur in Rom gibt, um das mal etwas Modernes zu karikieren. Hier im völlig romanisierten Caesarea, da residiert der römische Statthalter, der von hier aus das ganze Land kontrolliert, tyrannisiert und aussaugt. Hier sind auch seine Soldaten stationiert, die von hier aus im ganzen Land für Grabesruhe sorgen, indem sie jeden Aufstandsversuch im Keim ersticken. Niemals wird ein Jude freiwillig einen Fuß in diese Stadt hineinsetzen. Und wenn ein Jude die Stadt betritt, dann nur in Ketten. Kein anständiger Jude würde das freiwillig tun, in diese Stadt hineingehen, die wie keine andere steht für die Unterdrückung seines Landes, für den Verlust seiner Freiheit und dafür, dass Leute aus einem anderen Volk das Land niederknüppeln. Unter den römischen Bewohnern und den vielen Söldnern aus aller Herren Länder, in dieser Stadt Caesarea, lebt der Offizier Cornelius. Wie viele seiner Landsleute ahnt er, was man in Israel schon lange weiß. Die Gottheiten unserer Vorfahren sind eigentlich nur Projektionen unserer Wünsche, Träume und unserer Ideale, wie wir uns einen tollen Menschen vorstellen. Denn unsere Götter benehmen sich genauso willkürlich, unberechenbar, machtgierig wie unsere menschlichen Herrscher. Sie sind genauso bestechlich und sie sind genauso maßlos in ihrer Sucht nach Vergnügen und Luxus wie wir selber. Wie hat doch schon der große Philosoph Sokrates gesagt, die ständig hurenden und saufenden Götter des Olymp verderben mit ihrem schlechten Vorbild unsere Jugend. Das war die Stimmung bei vielen Menschen römischen und griechischen Ursprungs. Und die schauten voller Neid auf die Juden in ihrem Land. Ja, diese Juden, die reden von einem Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, der sich ihnen gezeigt hat, der sie geführt hat, versorgt hat. Die haben sogar ein Buch, durch das Gott mit ihnen redet. Und dort sagt er ihnen, was er von den Menschen will. Liebe untereinander, Vertrauen auf Gott. Und dieser Gott denkt nicht an sich, sondern er denkt an die Menschen, die er geschaffen hat. Diesen Gott will ich kennenlernen, so gern. So denkt sich viele Leute damals im Römischen Reich und so auch Cornelius. Und darum besucht Cornelius die jüdischen Gottesdienste. Er kauft sich eine Bibel, um Gott besser kennenzulernen, besser zu verstehen. Und was er da liest und was er in der Synagoge hört, das begeistert ihn von Gott. Aber gleichzeitig ist er enttäuscht von Gottes Bodenpersonal in den Gottesdiensten. Dort hört er nämlich, du kannst nicht zum Volk Gottes dazugehören. Nur dann, wenn du dich beschneiden lässt und ein Volljude wirst. Aber das darf ich nicht. Als Römer ist mir gesetzlich verboten, mich beschneiden zu lassen. Tja, dein Pech. Dann kannst du nicht dabei sein. Apropos Römer. So einen wollen wir hier sowieso nicht haben. Also bleib mal schön in Caesarea, vergnüg dich dort in deinen Bädern und bei den Wagenrennen und Spielen in der Arena. Aber hier hast du keinen Platz. Jerusalem, wo die Jünger sind, Caesarea, wo ein nach Gott sich sehnender Mann ist und eine unlösbare Situation. In Jerusalem die Apostel und ihre Mitchristen, die den lebendigen und lebensschaffenden Gott live erlebt haben und bekannt machen könnten, aber nicht wollen, dass sie gefangen sind in der Vorstellung, dass Gott mit fremden Völkern nichts zu tun haben will und schon gar nicht mit bösen Römern. In Caesarea und in vielen anderen Städten Menschen auf der Suche enttäuscht von ihren Göttern, sehnsüchtig, den wahren Gott kennenzulernen. Auf der Spur, Israel könnte es wissen, die könnten den wahren Gott kennen. Sehnsüchtig, den Gott Israels kennenlernen zu dürfen, was man ihnen aber verwehrt. Eine unlösbare Situation. Angebot und Nachfrage sind da, können aber durch die schwierigen Umstände irgendwie nicht zusammenkommen. So naheliegend und so schön und so gut das eigentlich wäre. Wie gut, dass in der Chefetage geplant und gelenkt wird. Gott selber wird nämlich parallel an beiden Orten aktiv. Bei Cornelius in Kaisarea und bei Petrus, dem Wortführer der Schüler Jesu in Jerusalem, der gerade zu einer Dienstreise in Jaffo ist. Zunächst bekommt Cornelius höchst ungewöhnlichen Besuch. Ein Engel erscheint plötzlich bei ihm im Haus. Cornelius, fürchte dich nicht. Gott sieht deine Sehnsucht nach ihm und ich soll dir ausrichten, Gott findet es total stark, dass du dich so für ihn interessierst und zu ihm gehören willst, denn Gott interessiert sich total für dich und er möchte dich auch sehr gern bei sich haben. Hör mal zu, es gibt einen Mann mit Namen Petrus, der hat einen brandheißen Tipp für dich, wie das gehen kann, wie du Gott kennenlernen kannst. Jetzt schreib dir die Adresse auf, die ich dir gleich sage. Und nachdem sich Cornelius aus der Schockstarre gelöst hat, bricht die Vorfreude durch. Gott selber sagt mir, wie ich zu ihm finden kann. Gott möchte, dass ich zu ihm gehöre und er will das so sehr, dass er mir sogar einen himmlischen Boten schickt. Rasch holt Cornelius zwei seiner Sklaven und schickt sie nach Jaffa, die Petrus bitten sollen. Leute, ihr bittet diesen Petrus, nicht abführen, bitten, zu ihm zu kommen. Kaum sind die beiden aus der Tür, geht Cornelius zu allen Freunden und Bekannten, damit die auch da sind, wenn dieser Petrus kommt. Wenn der Tipp, den Petrus zu holen und auf ihn zu hören, von einem Engel kommt, von einem himmlischen Boten, dann muss das schon etwas ganz Besonderes sein, was dieser Petrus zu sagen hat. Und dann sollen das auch möglichst viele Leute hören. Zur gleichen Zeit, 64 Kilometer südlich die Küste herunter, steht Petrus auf dem Balkon seiner Pension mit Meerblick und betet. Und während er betet, geht es ihm wie uns beim Sonntaggottesdienst. Auf einmal denkt man sich, ah, es wird Zeit für den Sonntagsbraten und der Bauch fängt an zu knurren. Mag noch halbwegs normal sein, aber völlig ungewohnt ist, was dann auf einmal passiert. Während Petrus betet und sein Magen knurrt, deckt Gott ihm vom Himmel herab persönlich den Tisch und sagt, bitteschön, Petrus, guten Appetit, du hast Hunger, lang zu. Ein Gottesdienst mit anschließendem gemeinsamen Mittagessen, von Gott persönlich serviert. Und was es da alles gibt, Wahnsinn, Schweineschnitzel, Krabbencocktail, Hummer, Kaviar, Wahnsinn, alles da. Nur leider ein Problem. Das sind alles Dinge, die einem Juden zu essen verboten sind. Darum ist Petrus nicht etwa erfreut, sondern entsetzt über dieses Mittagsbankett. Ja, danke, aber ich habe noch nie gegessen, was nach deinem Gott, nach deinem Gesetz verboten ist, unrein ist. Gottes Antwort, hör mal Petrus, wenn ich dir etwas schicke, dann kann das nicht verboten und unrein sein. Dreimal wiederholt sich das. Mittagstisch mit Schweineschnitzeln, nein danke, unrein, unmöglich. Und dann, nein, wenn ich es dir gebe, sagt Gott, dann kann es nicht verboten und unrein sein. Und während das immer wiederholt wird und Petrus noch immer nicht versteht, da klingelt es auf einmal an der Tür. Und eine Stimme erschallt von der Wirtin, Petrus, da sind zwei Männer, die sagen, du sollst sofort mit ihnen nach Kaisarea gehen. Was hast du jetzt wieder angestellt? Doch die Diener des Cornelius beruhigen ihn. Unser Herr lässt dich rufen und möchte, dass du kommst. Nein, nein, keine Sorge. Es geht nicht um das, was euch Juden üblicherweise in Kaisarea erwartet, also Kerker und Folter und Hinrichtung und so. Nein, unser Herr liebt dein Volk und er liebt euren Gott und sein Gesetz und denkt dir, dein Gott hat ihm einen himmlischen Boten, einen Engel geschickt und ihn angewiesen, dich zu ihm einzuladen. Du hättest ihm etwas ganz Wichtiges zu sagen. Petrus ist erstaunt, denn für einen Israeliten ist das ein Unding. Einen Nicht-Israeliten zu besuchen, ist nach Gottes Gesetz verboten, einfach zu ihm ins Haus zu gehen und da mit ihm zu reden. Und jetzt erst versteht Petrus, was das mit dieser unreinen Mittagstafel zu bedeuten hatte. Wie hatte Gott zu ihm gesagt? Was ich dir schicke, das kann nicht unrein und verboten sein. Also hebt Gott jetzt diese eigene Gesetzesbestimmung auf und will von mir, dass ich in das Haus dieses Römers gehe, mit ihm rede. Denn Gott selber lässt mich hierher holen. Wenn er da extra seinen Engel hinschickt, dann kommt das von Gott. Also Petrus steigt ein und fährt mit den beiden nach Kaisarea, wo ihn ein Haus erwartet, das Brechen voll ist bis unter das Dach, mit Kumpels und Arbeitskollegen des Cornelius. Und Cornelius ist gespannt. Lieber Petrus, mir wurde gesagt, dass du uns jetzt gleich sagen kannst, wie wir zum Gott Israels gehören können. Bitte, wir wollen das unbedingt wissen. Lass hören. Und Petrus weiß, was er zu sagen hat. Der Gott Israels ist in Jesus Christus zu uns gekommen. Er hat am Kreuz die Tür zu Gott geöffnet. Und das nicht nur für Israel, sondern für alle Menschen, die das wollen, die nach Gott fragen und dann Jesus vertrauen wollen. Und noch mehr, dieser Jesus ist auferstanden, hat damit den Tod besiegt für jeden, der zu ihm gehört. Und das gilt für Menschen aus allen Völkern, für Israeliten und für euch Römer und Römersöldnern und wen auch immer Gott hinzuruft. Das ist eine Spontanpredigt und der folgt eine spontane Tauffeier, weil die Zuhörer begeistert, ausnahmslos die Einladung zu Jesus haben wollen und annehmen wollen. Und dieses Erlebnis bewirkt nun, dass sich die Jünger Jesu, die Schüler Jesu und ihre Kirchenmitglieder dann doch endlich auf den Weg in die Welt machen mit dieser Botschaft, was sie eigentlich von Anfang an hätten tun sollen. Bestärkt von einer ganz ähnlichen Erfahrung, die zeitgleich ein anderer Jesus-Schüler, nämlich Philippus, in etwa zur gleichen Zeit macht. Der begegnet nämlich dem Finanzminister der äthiopischen Königin, der gerade in Jerusalem war, um dort vom Gott Israels zu hören und um sich dort eine Bibel zu kaufen. Auch der ist hell begeistert von dem, was Philippus erzählt, hey, du darfst dazugehören. Und auch der macht dann einen Hechtsprung ins Taufbecken. Die Geschichte endet mit zwei Männern, die beide etwas Entscheidendes gelernt haben. Cornelius, der hat was gelernt. Er hat den Weg gefunden zum Gott Israels, zum lebendigen Gott, der unvergängliches Leben schenkt. Damit hat sich seine größte Sehnsucht endlich erfüllt und er ist froh. Petrus hat auch was gelernt. Er hat jetzt erst verstanden, dass Jesus das genauso meint, was er ihm schon lange gesagt hat, als er sagte, geht zu allen Völkern und erzählt ihnen von mir und ladet sie ein, wie ihr, meine Jünger, meine Schüler zu werden. Zwei Männer, die etwas gelernt haben. Was sollen wir lernen heute Morgen, wenn wir von diesen zwei Männern hören? Zum einen, mich begeistert diese Liebe Gottes und seine Sehnsucht nach uns Menschen, die sich solche Pläne dann zurechtlegt. Liebe macht bekanntlich kreativ und erfinderisch und so fädelt Gott das ganz geschickt ein, dass sein Bodenpersonal die richtigen Leute trifft, die nach ihm fragen und die sich zu ihm einladen lassen. Vielleicht kennen Sie selber diese aberwitzigen Zufälle, die Sie dann irgendwann mal mit Jesus in Verbindung gebracht haben. Und im Nachhinein konnten Sie diesen scheinbaren Zufällen einen Sinn geben, indem Sie gemerkt haben, hey, das war Gott, der eins zum anderen dazugefügt hat, dass irgendwie dann der Weg frei wurde und ich den Weg gefunden habe und Jesus gefunden habe. So ein Gottesdienst wie heute kann so ein Zufall sein. Und viele andere Dinge, die Gott einfädelt, um uns zu sich zu führen. Und zum anderen begeistert mich, dass wir in diesem Plan Werkzeuge Gottes sein dürfen. Dass Gott uns dabei gebraucht, diese Zufälle einzufädeln. Ein Wort, das man jemandem sagt, wo man gar nichts dabei denkt, das aber in einem Menschen ganz viel auslöst, weil Gott es in seinem Herzen bewegt, zum Beispiel. und vieles mehr, was zusammenkommt, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Ermutigend für mich, diese Geduld, die Gott aufbringt, wenn er da mit uns Menschen zusammenarbeitet. Weil manchmal stehen wir ihm auch im Weg bei dem, was er tun will. Und manchmal muss er uns erst auf den Weg bringen. Und seine Geduld dabei finde ich persönlich ermutigend, dass er diese Geduld auch hat. Ich finde diese Geschichte witzig und die soll auch in der Postgeschichte witzig sein, wie Gott dem Petrus dreimal dieselbe Vision vorspielen muss, weil er sie nicht begreift. Und dann bimmelt's. Zuerst an der Haustür und dann bei Petrus im Kopf. Wie Petrus dürfen wir Boten Gottes sein, die Gott zubereitet in unendlicher Geduld auf den Weg bringt. Wir dürfen Gottes Boten sein, die Gottes Einladung ausliefern. Postboten Gottes, die Gottes Liebesbriefe ausliefern. Wie das geht? Gottes Liebesbotschaft ausrichten. Es ist eigentlich ganz einfach, weil es fast von allein läuft. Wer an seinem Platz, da wo er steht und lebt, so lebt, wie es Jesus von allen möchte, die mit zu ihm gehören, der wird dort auffallen. Und früher oder später werden Menschen neugierig und werden versuchen herauszufinden, warum wir in ihren Augen anders sind. Und werden vielleicht fragen oder andere Hinweise kennenlernen. Ich bin selber so Christ geworden. Hatte Arbeitskollegen, die mir auffielen, weil sie eben anders waren. Nicht irgendwie verklemmt oder eigenbrötlerisch, im Gegenteil, irgendwie gelassener. Sie strahlten Freude aus, sogar dann, wenn sie ganz ernst waren. Sie lästerten nicht mit, wenn andere lästerten. Sie mobbten nicht mit, wenn andere mobbten. So zum Beispiel authentisch leben. Das Predigtwort zeigt uns dann auch, wohin uns Gott sendet. In der Zeit der ersten Jünger, der ersten Schüler, wollten Gott sich Menschen zuwenden, die noch nichts von ihm wussten. Mit Cornelius hat eine innere Barriere gebrochen und den ersten Christen gezeigt, dass seine Liebe in Jesus wirklich allen Menschen gilt und darum auch alle von ihm hören sollen. In unserer Zeit sind sehr viele Menschen in unser Land gekommen. Für viele, zu viele Bürger unseres Landes gelten sie auch als unrein. Man möchte sie gern loswerden, nichts mit ihnen zu tun haben, weil man sie als Bedrohung empfindet. Für die Sicherheit, für die einen, für den Wohlstand, für die anderen, aus Angst vor religiöser Überfremdung. Und da, denke ich, zeigt unser Bibelwort, dass Gott diese Barriere von rein und unrein überwinden möchte, um mit Jesus bekannt zu machen. Die Leute, die bislang Fremde und Außenseiter waren. Ich bin davon überzeugt, dass uns Gott auch heute zu dieser Grenzüberschreitung aufruft und sendet. Als Bote zu vielen fremden Menschen, die in unser Land gekommen sind. Sie kommen aus Ländern, etwa in Afghanistan, da wäre es ohne massive Gefahr für Leib und Leben unmöglich, von der Liebe Jesu weiterzusagen oder gar einzuladen. Und darum hat Gott sich was Tolles ausgedacht. Er hat die Leute zu uns geschickt, damit wir das gefahrlos tun können. Davon bin ich wirklich überzeugt. Sie sollen hier die helfende Liebe von Christen kennenlernen und auf diesem Weg Jesus selber kennenlernen. Wie Petrus und die ersten Christen lassen wir uns leicht blockieren. Zum einen durch Stimmungsmache, aber auch durch unsere Tradition. Ähnlich wie die ersten Christen durch ihre Tradition auch zurückgehalten wurden. Andere Menschen zu Jesus einladen, noch dazu irgendwelche, die sich mehr oder weniger zufrieden mit anderen Göttern arrangiert haben. Das hat im kirchlichen Bewusstsein immer so etwas wie Zwangsbekehrung. Ich muss jemanden zwingen. Und da möchte Gott uns durch die Geschichte von Petrus zurufen, keine Sorge. Gott lässt eine liebende Einladung ausrichten, die man annehmen oder ausschlagen kann. Aus Zwang wird niemand Christ. Durch Bestechung auch nicht. Das ist noch nie so gewesen. Das wird auch nie so sein, weil es nicht funktioniert. Gott hat das so eingerichtet, dass es überhaupt nicht funktioniert. Man kann nicht aus Zwang Christ werden. Man kann nicht durch finanzielle Anreize Christ werden. Ein Beispiel: Man kann einen Menschen zwingen zu heiraten. Das geht. Man kann ihn aber nicht zwingen, sich zu verlieben. Das geht nicht.
Man kann Menschen sehr wohl zwingen zu einer rein formalen Kirchenmitgliedschaft. Man kann ihn auch zwingen zur Taufe. Aber man kann ihn nicht zum Christsein zwingen. Das geht nicht. Denn Christsein ist wie Verliebtsein, ist ehrliche Begeisterung. Und zu Begeisterung kann man niemanden zwingen. Begeisterung, das geht nur, wenn man eben begeistert ist. Wenn man Jesus Christus selber kennenlernt und begreift und erlebt, persönlich sein Nachfolger ist, erlebt, wie er uns trägt, wie er uns all das, was wir anstellen, täglich vergibt. Christsein ist Begeisterung, ergriffen sein von Jesus. Und Begeisterung kann man weder kaufen noch erzwingen. Die kann man nur selber haben, indem man etwas erlebt. Und diese Begeisterung dürfen wir wecken, indem wir von Jesus erzählen und was er bei uns gemacht hat. Und dann werden die Resultate kommen, die auch die Apostel erlebt haben. Menschen, die sich anstecken lassen, die begeistert sind, und Menschen, die das ablehnen und die uns das spüren lassen. Und das kann man auch spüren. Lasst uns das mit nach Hause nehmen und den Alltag dieser beginnenden Woche. Begeisterung für Gott, der uns in kreativer Liebe nachgeht und sich ganz viel überlegt, was er einfädeln könnte, um uns irgendwann mal für sich einzunehmen, mit seiner Liebe zu begeistern. Und Begeisterung darüber, dass wir in diesen Plänen Gottes Werkzeuge sein dürfen und nach Gelegenheiten ausschauen, wo wir es tun können. Begeistert weitergeben, was Gott uns gegeben hat. Begeistert von Gott die Menschen zeigen lassen, denen er sich vorstellen möchte. Und dazu lasst uns Amen sagen, nämlich so soll es sein, so wollen wir es haben. Was wir weitergeben dürfen, ist das, was Christus selber über sich gesagt hat. Und das lasst uns singen mit dem Lied 619 und sämtlichen Strophen, wo die Ich-Bin-Worte von Jesus, die Selbstvorstellung Jesus, vertont ist.
Lasst uns beten und wer sich dazu in der Lage fühlt, gern dazu aufstehen. Himmlischer Vater und guter Gott, hab Dank, dass du uns beschenkst mit dem, was es nirgendwo sonst gibt. Mit freier, geschenkter, liebender Vergebung und Annahme. Mit einer wunderbaren Fürsorge, die für jeden Einzelnen so da ist, als wäre der einzige Mensch auf der Erde. Mit einer Wegführung, die aus jedem Leben ein sinnvolles Leben macht. Mit dem Vorrecht, Werkzeuge zu sein in deinem Heilsplan, den du mit den einzelnen Menschen und mit der Welt einfädelst. Hab Dank für diese Gnade, für dieses Vorrecht. Hilf uns, dass wir das immer wieder erkennen, auch dann, wenn der Alltag uns wieder hat und uns von vielem ablenkt und vieles überdecken möchte. Zeig uns auch, wo unser Platz ist bei der Weitergabe deiner Einladung und hilf uns so zu leben, dass all das, was du schenkst, von uns ausstrahlt. Und was wir mitgebracht haben an Anliegen, das lasst uns zusammenfassen mit dem Gebet, das Jesus selbst uns zu beten lehrte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen gerne wieder Platz nehmen zum Schlusslied. Wir singen vom Lied 628 einen Segen, der uns in die Zeit nach dem Gottesdienst begleiten möchte. Wir wollen uns damit Gott in die Hände legen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Wir singen alle Strophen.
Das Folgende darf ich hier noch bekannt geben. Danke für das Opfer vom letzten Sonntag, das 117,40 € ergab. Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist für denselben Zweck bestimmt, nämlich für die Aufgaben Ihrer eigenen Kirchengemeinde. Und darum ist jeder eingeladen, sein Herz und seinen Geldbeutel weit zu öffnen. Am Mittwochabend findet in der alten Werkstatt Barth der letzte Vortragsabend statt zum Thema Allein Christus. Beginn ist um 19.30 Uhr, ja. Einlass ab 19.15 Uhr. Am Freitagabend ist wieder Bibelstunde um 19.30 Uhr im Gemeindehaus mit Pfarrer Kuttler. Zu den Veranstaltungen wird freundlich eingeladen, wie auch zum Gottesdienst am kommenden Sonntag im Bezirkszentrum um 10.30 Uhr. Die Predigt übernimmt Pfarrerin Sonja Kuttler. In der Iflinger Halle ist am nächsten Sonntag der Reset-Gottesdienst mit dem EC-Landesjugendreferenten Matthias Lange. Das Thema, mit dem er uns beschäftigen möchte, lautet »Auf der Suche nach Identität«. Der Gottesdienst ist für alle Altersgruppen bestimmt. Mit dabei sind wieder ein Musik- und ein Anspielteam. Eine Kinderbetreuung wird angeboten und im Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss und die Möglichkeit, sich untereinander und auch mit dem Referenten auszutauschen. Der Beginn ist um 17.30 Uhr. Nun wollen wir Gottes Segen empfangen als einen sichtbaren Zuspruch, dass wir Gott nicht hier einsperren, sondern mit nach Hause nehmen in den Alltag, wo er, egal wo der Weg uns hinführt, nur ein Gebet weit entfernt ist. An dieser Stelle muss auch ich mich verabschieden, denn Sie wissen sicher, dass ich einen Doppeldienst habe und dann gleich weiter nach Oberiflingen muss. Muss also daraus verschwinden. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.